Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithardt und das hier ist der Finanzpodcast für intelligente Privatanleger, die sich gerne umfangreich und tiefgründig mit der Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite beschäftigen wollen. Ich begrüße euch ganz herzlich zur 7. Folge des Rethink Peer-to-Peer-Kredite Podcasts. Mein Name ist Danny und heute soll es das erste Interview in diesem Podcast geben, nämlich zur deutschen Crowdinvesting-Plattform Exporo. Ich habe das Ganze unter den Titel Exporo, eine deutsche Alternative zu Estate Guru gestellt. Und dafür habe ich einen sehr kompetenten Interviewgast gehabt, und zwar den Vincent Willkomm, besser bekannt auch als Blogger Freaky Finance. Ihr findet seinen Blog unter freakyfinance.net. Und bevor ich euch dieses Interview auf die Ohren drücke, ganz kurz ein paar Einblicke, wie es überhaupt zu diesem Interview gekommen ist und vielleicht auch meine rudimentären Vorerfahrungen, die ich bereits mit Exporo besitze. Und zwar saß ich im Bus auf dem Weg nach Hamburg lasst mich kurz nachschauen, es war der 8. November 2019. Und zwar fand am 9. November das Finanzbarcamp in Hamburg statt, organisiert von der Comdirect und unterstützt von der Börse Stuttgart. Und es gab am Freitag, an dem Tag, wo ich auch nach Hamburg angereist bin, schon abends ein kleines Blogger-Treffen. Deswegen bin ich am Freitag schon zu Vincent gefahren. Er war so gut, hat mir Asyl gewährt. Ich konnte eine Nacht bei ihm pennen. Und ich habe mitbekommen, dass er am Donnerstag, nämlich tags zuvor, am 7. November, bei Exporo zu Besuch war und sich dort mit dem CEO unterhalten hat, sich die Büroräumlichkeiten angeschaut hat und einfach mal versucht hat, ein besseres Gefühl für das Unternehmen Exporo zu bekommen. Das ist ja selbst vermarktet der deutsche Marktführer für digitale Immobilieninvestments. Vincent selbst ist seit 2 Jahren bei Exporo bereits investiert gewesen und nun war es auch das erste Mal, da natürlich auch ein Hamburger jung ist, dass er sich dann auch das Unternehmen mal vor Ort angeschaut hat und sich dort mit ein paar Personen ausgetauscht hat. Und deswegen habe ich das einfach zum Anlass genommen, um als jemand, der noch gar keine Vorerfahrungen bezüglich Exporo hat und auch sonst eigentlich im Bereich Crowdinvesting wenig Wissen, wenig Vorerfahrung hat, gerade auch im deutschen Markt. Ich investiere jetzt seit circa einem Jahr bei Estate Guru, aber davon abgesehen ist da mein Wissen noch etwas begrenzt und deswegen habe ich das als frische Gelegenheit genommen, um mir einfach mal von Vincent ein paar Einblicke vermitteln zu lassen in das ganze Geschäftsmodell und das ganze Unternehmen rund um Exporo. Was ich natürlich mitbekommen habe, ist, dass Exporo schon durchaus eine bekannte Größe in Deutschland ist, was den Bereich Crowdinvesting angeht. Und jetzt im Oktober 2019 hat das Unternehmen ja auch bekannt gegeben, dass es eine Zusammenkunft, besser gesagt eine Übernahme von dem Konkurrenten oder Wettbewerber Zinsland gab. Das war bis dato der zweitgrößte Crowdinvesting-Anbieter in Deutschland, ebenfalls in Hamburg. Und den hat sich Exporo nun einverleibt, der Marktanteil jetzt für deutsche Immobilieninvestments, die über Crowdinvesting abgeschlossen werden, also über die Crowd finanziert werden, der liegt jetzt bei ca. 80-85%. Man kann also durchaus hier von dem Marktführer in Deutschland sprechen. Das vermittelte Kreditvolumen liegt, glaube ich, bei ca. einer knappen halben Milliarde, ein bisschen mehr als einer halben Milliarde Euro. 2014 hat sich das Unternehmen gegründet. Also einfach nur mit diesen paar Zahlen merkt man schon, das ist schon eine relevante Größe, die dieses Unternehmen erreicht hat. Und entsprechend neugierig war ich eben auch, was Vincent hier im Detail zu dem Unternehmen zu erzählen hat, was es jetzt nachfolgend als Interview zu hören gibt. Bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, außer genießt dieses Interview. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Und auch nochmal der Hinweis, Exporo hat jetzt speziell im Rahmen dieses Interviews eine Neukundenkampagne auch gelauncht in Zusammenarbeit mit Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Und da gibt es einen Cashback insgesamt von 100 Euro für neue Investoren, also nur für Privatanleger, die sich jetzt neu auf Exporo anmelden. Dafür nutzt ihr bitte meinen Affiliate-Link, den findet ihr in den Shownotes beziehungsweise auch auf meinem Blog, wo ich das Interview auch nochmal kurz angeteasert habe. Oder alternativ gebt ihr einfach im Empfehlungscode die 136637 ein. Dann müsst ihr ein Investment tätigen, der Mindestanlagebetrag, das sind 500 Euro bei Exporo. Und wenn ihr dann investiert habt und die Widerrufsfrist von 14 Tagen verstrichen ist, dann bekommt ihr den Cashback von 100 Euro gutgeschrieben. Wer also Interesse hat, bei Exporo zu investieren, für den könnte das jetzt natürlich eine schöne Möglichkeit sein, um hier gleich nochmal einen sehr attraktiven Bonus mitzunehmen. Ob ich persönlich auch bei Exporo in Zukunft investieren werde, weiß ich nicht. Ich sage ganz ehrlich, zwei Dinge halten mich so ein bisschen gerade davon ab. Zum einen der Mindestanlagebetrag bei 500 Euro, das ist schon extrem viel, gerade wenn man jetzt auch im Hinblick auf Diversifikation ein Auge legt. Und auf der anderen Seite ist auch die Rendite bei ca. 4-7% jetzt nicht dort, wo ich sie ganz gerne hätte. Aber natürlich, Rendite kommt von Risiko. Und als deutscher Marktführer, der eben von der BaFin reguliert wird, die teilweise auch Immobilienprojekte aus der öffentlichen Hand besitzen, wenn es da um Polizeigebäude geht, um Kitas, das sind natürlich alles Sachen, die von der öffentlichen Hand mitfinanziert oder mitgetragen werden, also von Steuergeldern. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Risikoadjustierung, die man hier vornehmen muss und vielleicht auch im Hinblick einer echten Diversifikation, die ich auch immer anstrebe, weil ich da auch ganz schön unterrepräsentiert bin, gerade in diesem Crowd-Investing-Bereich, wäre es vielleicht eine Alternative für mich. Ich will dem nicht vorweggreifen, vielleicht wird es was, vielleicht nicht. Mehr möchte ich an dieser Stelle gar nicht sagen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview mit Vincent von Freaky Finance und hoffe, dass es euch gefällt. Viel Spaß.
Rethink Peer-to-Peer-Kredite heute aus Hamburg. Ich bin hier zu Gast bei Vincent, a.k.a. Freaky Finance. Moin, moin. Hi. Moin, moin, sagt man doch in Hamburg, oder?
Ja, das oder auch Klischee. Nur moin.
So. Oder nur moin.
Man kann sich kurz halten.
Okay. Wir wollen in diesem Video mal über Exporo sprechen. Da war der Vincent gestern zu Gast, hat sich dort mit dem CEO getroffen, war bestimmt lecker essen, wie ich dich kenne.
Nee, wir haben Getränke bekommen. Essen waren wir hinterher, aber hatte nichts mehr mit Expo dann zu tun. Nee, war super coole Office-Tour bekommen. Also die haben ja in der Hafen-City bei uns mit Blick auf Elbphilharmonie, mit geiler Dachterrasse etc. Also schon sehr exklusiv, was sie da in Büroräumen haben. Da haben wir eine komplette Führung bekommen und dann eben Gespräch mit dem CEO und mit dem Marketing-Guru da. Ja, war ganz cool.
Ja. Vielleicht einleitend, ich habe gar keine Vorerfahrung, was Exporo angeht. Deswegen frage ich jetzt wirklich einfach nur aus dem Blauen, was mich jetzt auf den ersten Blick als Investor interessieren würde. Und wir schauen mal, wie fit der Vincent ist und was er gestern so mitgenommen hat. Aber du wirst ja gestern nicht erst kennengelernt haben. Du bist ja bestimmt schon ein bisschen länger bei Exporo. Seit wann investierst du dort?
Ist auch schon über 2 Jahre müssten das jetzt sein, dass ich das erste Exporo-Projekt für mich mal ausprobiert habe. Bis jetzt sehr zufrieden und ja, habe auch schon 1-2 Artikel darüber geschrieben, auch schon mal 2 Videos gemacht bei mir auf dem YouTube-Kanal und ja, also ist schon etwas länger bekannt bei mir, die Plattform Exporo, auch nicht nur alleine. Ich habe auch schon einige andere Immobilien-Crowd-Investing-Plattformen für mich getestet und ja. Exporo ist eine davon. Exporo ist die größte, ist Marktführer, europäischer Marktführer für digitale Immobilieninvestments, wie sie sich selber da bezeichnen.
Oh. Klingt ja spannend. Also ist das deutsche Estate Guru für mich. Crowdinvesting bin ich nicht so viel unterwegs und gerade auch in Deutschland habe ich gar nicht so viele Berührungspunkte. Man kennt natürlich die Namen, aber du bist da ja, hast ja auch schon im Crowdlending-Bereich, auch über Aux Money, Smava damals noch, Lendico hast du mal erzählt, hast du investiert, weiß gar nicht, Crossland vielleicht auch?
Nee, die habe ich auch
hab nicht. Okay. und aber gerade so im Crowdinvesting-Bereich nehme ich dich auch immer sehr aktiv, weil ich glaube, wie heißen die noch? Bergfürst gibt es da, glaube ich, noch. Bergfürst gibt es
noch, ja, genau. Zinsland gab es ja vorher noch, die sind aktuell gerade mit Exporo verschmolzen sozusagen, ja. Sitzen beide in Hamburg oder beziehungsweise jetzt auch schon, wie wir gestern gesehen haben, in den gleichen Büros. Dann gibt es noch Lass mich kurz überlegen, die sind auch aus Berlin, jetzt komme ich nicht auf den Namen, Zinsbaustein heißen die Kollegen, ja. Da habe ich auch schon investiert. Genau, das waren, glaube ich, die größeren, bei denen ich jetzt selber auch aktiv bin, ja.
Okay, na dann versuchen wir uns mal einfach so ein bisschen diesem Thema zu nähern. Exporo, Crowdinvesting, Immobilien, alle nur aus Deutschland die Immobilien oder auch aus dem Ausland?
Es gibt auch Projekte, zum Beispiel in Österreich gab es welche, über Bergfürst auf Mallorca, das ist ja fast eingemeindet, ne? Also gibt es auch ausländische Projekte, Fokus liegt aber eindeutig auf deutschen Städten und gestern erfahren bei Exporo, dass aber auch jetzt zumindest ausländische Investoren mehr angesprochen werden sollen, also in deren Landessprache quasi, dass die auf Exporo NL für Niederlande zum Beispiel gehen können. Aber dort bleibt der Fokus auch auf deutschen Immobilien, sodass dann eben auch die Kollegen aus dem europäischen Ausland über Exporo in deutsche Immobilien, Crowdinvesting, Projekte investieren können und sollen. Es wird wohl hier und da auch Projekte dann eben in anderen europäischen Städten geben, aber Deutschland, der Markt ist noch so groß oder das, was die da machen können, wurde uns gesagt, dass die jetzt nicht unbedingt extrem ins Ausland expandieren, was die Projekte angeht, die werden fokusmäßig in Deutschland bleiben.
Die Finanzierung, das frage ich mich eigentlich immer auch bei Crowd-Investing-Projekten, sind es Immobilien von Industriellen, Gewerbetreibenden, irgendwelchen größeren Institutionen oder sind das auch von Privatpersonen?
Es gibt ja ganz verschiedene Projekte dort, Privatpersonen wüsste ich jetzt nicht, aber das ist teilweise einfach mal irgendwie ein Supermarkt oder ein Kindergarten oder eine Polizeistation, wo dann das Land Nordrhein-Westfalen dahinter steht und das ist dann schon immer auch ein Stück weit Sicherheit. Gut, du hast jetzt Estate Guru ins Spiel gebracht, da hört man oft, ja, ist vielleicht ein Stück weit cooler, weil dort mal hat man eine erstrangige Absicherung im Grundbuch, man bekommt zweistellige Zinsen dort. Aber gut, können wir jetzt einschätzen als deutsche Investoren, was da für ein Investor hinter ist oder was da für eine Gesellschafterstruktur ist? Und da sind es teilweise, denke ich, glaube ich, wirklich auch Privatpersonen beziehungsweise Privatleute, die mit ihrem Vermögen haften mit irgendeiner kleineren Firma, wo wir nicht wissen, was ist das? Ist das eine große Bude oder ist das irgendeine Klitsche? Und ich sag mal, beim Land Nordrhein-Westfalen, da weiß man, was man hat, ja. Ob die jetzt übelst wohlhabend sind, wahrscheinlich nicht, aber die werden jetzt wahrscheinlich keine Schulden machen oder irgendwelche Investoren hängen lassen. Und das ist ein Stück weit Sicherheit und dafür kriegt man natürlich auch jetzt bei Exporo etc. Weniger Zinsen. Ja. Aber ist, denke ich, eine andere Hausnummer. Ich weiß nicht, ob der erste Blick der Investoren, der dann natürlich erstmal immer Richtung Rendite geht, ob das immer so das alles sein sollte oder ob man dann eben auch mal gucken sollte, ja, es ist ein Kindergarten mit einem öffentlichen Träger dahinter oder eben eine große Supermarktkette wie Rewe oder so, was es da alles schon gab. Und da habe ich persönlich dann jetzt eben auch ein Stück weit mehr Vertrauen und Sicherheitsgefühl als bei irgendeiner estnischen Pommesbude, die ich nicht kenne. Gut, dafür habe ich da dann wieder eine erstrangige Sicherheit. Also es ist, ich mache ja beides. Also ich will das andere überhaupt nicht schlecht reden. Ich will einfach nur sagen, warum mache ich auch Exporo, wo es da doch nur die Hälfte der Rendite gibt, weil es eben Features hat, die das rechtfertigen, aus meiner Sicht. Das muss nicht jeder machen, aber so sehe ich das.
Ja, na, die Sicherheiten kommen ja dann wahrscheinlich, wenn du jetzt öffentliche Projekte ansprichst, da birgt dann halt der Steuerzahler. Wenn es hart auf hart kommt.
Im Endeffekt bei diesen Bestandsprojekten oder was die da haben, sicherlich schon ein Stück weit, ja genau. Es gibt natürlich auch diese klassischen Nachrangdarlehen, wo man dann eben irgendwo unter ferner Liefen dran ist, wenn es an die Verwertung geht. Und da wissen wir alle, dass man dann eigentlich im Grunde genommen nichts kriegt. Und da gibt es eben unterschiedliche Formen der Crowdinvesting-Möglichkeiten bei Exporo. Und da muss man dann auch gucken, was man da macht und was man da machen will, weil eben auch mit unterschiedlichen Risiken verbunden.
Wie gehst du davor? Und vielleicht auch mit wie viel Geld bist du bei Exporo investiert?
Das weiß ich gar nicht ganz genau. Es sind aber also deutlich weniger als 10.000 Euro bei Exporo. Aber ich habe ja eben auch noch andere laufen. Aber das ist kein Riesenanteil meines Vermögens. Aber es ist eben eine charmante Möglichkeit, in eine Art Immobilien im Portfolio weiter auszubauen oder eben auf eine andere Art als mit den physischen Immobilien. Genau, und ja, muss jeder gucken, wenn man jetzt eben auch nicht das Kapital hat für eine Anlage in physische Immobilien. Also ich kann mir keine Wohnung leisten. Da habe ich auch gleich immer das Klumpenrisiko. Ich kaufe mir vielleicht eine Wohnung in der deutschen Stadt und habe dann da 100.000 drin. Und ja, über diese Möglichkeiten, über diese digitalen Möglichkeiten kann ich eben in unterschiedliche Projekte investieren und das Kapital breiter streuen. Und sollte man auch tun bei Crowdinvesting, bin ich der Meinung, weil es eben auch mal zu Ausfällen kommen kann, was ja auch bei anderen Plattformen schon passiert ist. Und da sollte man dann auch über verschiedene Projekte streuen, sodass man dann das wieder ein Stück weit kompensieren kann und nicht das Kapital nimmt, was man bereit ist, dort zu investieren in ein Projekt, sondern möglichst stückeln, soweit es geht. Also da gibt es auch eine Mindestanlage von 500 bzw. 1000 Euro, je nachdem, welche Form das ist. Es gibt eben diese Bestandsprojekte und Nachrangdarlehen, Finanzierungsprojekte. Da muss man schauen, was man machen möchte, und gibt es unterschiedliche Mindestinvestitionssummen.
Aber 500 Euro wäre jetzt für den normalen Investor der Mindestanlagebetrag. Genau,
das ist bei Exporo die normale Mindesthürde, die man da nehmen muss. Ab und zu haben sie gestern nochmal gesagt, ich selber habe es noch gar nicht gesehen bewusst, ab und zu auch Projekte gehabt, wo man mal mit 100 Euro einsteigen konnte, aber es wurde gar nicht so genutzt, wurde uns gesagt. Und es gibt komischerweise, was ich nicht ganz verstehen konnte, angeblich dann größere Investoren, die das abschreckt, die dann sagen, obwohl sie es ja nicht müssen, sie müssen ja nicht in 100er Schritten oder nur 100 ja. Euro investieren, sie könnten ja weiterhin größere Summen reinpacken, aber allein, dass es das gibt, hat viele wohl irgendwie abgeschreckt. Also die Aussage, ich nicht ganz verstanden, wurde aber tatsächlich so als Argument gebracht, warum man größtenteils bei den 500 bzw. 1000 Euro bleibt. Die 1000 Euro ist bei diesen Anleihenprojekten einfach auch der Fall, weil das von der Konzeption her und alles, was da drumherum an administrativen Kosten aufläuft, rechtfertigt sich das erst ab einer gewissen Summe, und man muss eben eine Stückelung haben, weil das ja dann handelbare Stücke sind und die muss eben quasi genormt sein, und deswegen gibt es da diese 1000 Euro Anteile bei den Anleihen.
Klingt wieder sehr deutsch.
Ist ja auch alles BaFin geregelt.
Das wollte ich gerade ansprechen. Von den Sicherheiten her denke ich mal, sicherlich ein großes Plus, dass die BaFin da sicherlich ihr Auge drüber wirft. Ist das von, also wie funktioniert das? Weißt du das, ob, weil ich weiß, dass zum Beispiel jetzt von, zum Beispiel mal von Aux Money sprechen, da bin ich selbst auch kein Investor, aber das, glaube ich, gibt es auch zwei Banken, die involviert sind für den ganzen Zahlungsverkehr. Das ist ja auch von der BaFin, dass nur Unternehmen mit Bankenlizenz auch solche Geschäftsmodelle betreiben dürfen. Besitzt Exporo eine Bankenlizenz oder funktioniert das auch mit der Zusammenarbeit externer Banken?
Nee, genau. Also es gibt einen extra Zahlungsdienstleister, der mit Exporo auch gar nichts zu tun hat, auch nicht im Haus dort sitzt. Und es läuft natürlich auch alles über Treuhandkonten und so weiter. Also die sehen das Geld durchlaufend, aber haben eigentlich in dem Sinne gar keinen Zugriff drauf. Also sind die Vermittler, reine Vermittlertätigkeit, und genau, haben in dem Sinne gar keinen Zugriff auf das Geld selber.
Okay. Ja. Das Zinsniveau hast du jetzt angesprochen. Was ist denn effektiv an Rendite drin für Investoren?
Genau, es sind, ich sag mal, zwischen 4,5 und 6. Also wenn wir jetzt auch nicht nur Exporo, sondern auch andere Plattformen angucken, bis zu 7% habe ich schon gesehen bei den deutschen Anbietern, und die meisten haben dann so ein Scoring- oder Rating-Raster auch, wo sie sagen, ist halt unterschiedlich, wie weit die denn gehen, aber A ist dann immer das Beste, oder es gibt auch mal Doppel-A bei einigen Anbietern und so weiter. Uns wurde gestern aber auch gesagt, dass nur 2-4% der Projekte, die denen angeboten werden, machen sie nur? Bieten sie überhaupt nachher dem Endkunden an? Der Rest wird abgelehnt.
Also von 100 Projekten schaffen es nur 2-4 auf die Plattform.
2-4 auf der Plattform werden angeboten zur Finanzierung dann über die Crowd. Und also findet schon eine harte Prüfung statt. Und die durchkommen, werden dann eben nochmal in A bis C oder so geratet, Und bei A gibt es dann entsprechend noch weniger Rendite. Also das wäre dann so ein 4,5-5% Projekt, also Zinsen. Und B dann pendelt sich dann irgendwo bei 5-6 ein und C ist dann vielleicht noch ein bisschen höher. Also klassisch, das Risiko steigt und damit steigt eben auch die mögliche Rendite, aber eben auch das Ausfallrisiko oder das Risiko, genau. Hm.
Hast du vielleicht irgendwie auch Details zum Due Diligence-Prozess erfahren? Das geht jetzt schon ein bisschen mehr ins Detail, aber wie man denn auch die Projekte bewertet, hast du da irgendwie auch Informationen?
Nee, da kann ich jetzt nichts wirklich zu sagen. Nee, leider nicht.
Okay. Dann wäre für mich eigentlich noch interessant, ja, wir haben jetzt so die Investorenseite. Ja, jetzt warst du gestern natürlich selbst bei Exporo, hast vorher schon 2 Jahre immer mal so mitgenommen und alles so ausgetestet. Jetzt gestern, wie war das Treffen? Was hast du dort gelernt? Vielleicht das Wichtigste, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass Exporo Zinsland geschluckt hat. Das war eine Zusammenkunft, eine Akquisition hier, M&A. Und ja, das war, glaube ich, hast du mir erzählt im Vorgespräch, der zweitgrößte Anbieter. Das heißt, man hat seinen größten Wettbewerber jetzt quasi geschluckt. Welche Dimension nimmt es jetzt an bei Exporo, wenn man vielleicht von dem Kreditvolumen spricht? Oder was verändert sich dort jetzt auch? Und was hast du gestern da auch von dem CEO gehört?
Also Exporo ist stark am Wachsen auf jeden Fall in letzter Zeit oder über die ganze Zeit der Existenz wächst Exporo immer stärker. Und ja, die haben tatsächlich, weiß ich jetzt auch gar nicht genau, aber es gibt schon ein paar Jahre. Die haben, was haben wir vorhin geschaut, schon 210 Projekte finanziert, über 500 Millionen an Volumen umgesetzt. Frag mich jetzt nicht, seit 2015, glaube ich, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber gibt schon ein paar Jahre und die sind halt extrem am Wachsen und haben jetzt eben ihren größten Konkurrent, aber auch hier Stadtnachbarn aus Hamburg, Zinsland, sich einverleibt, also sie haben sich einfach zusammengetan. Die Mitarbeiter von Zinsland sitzen inzwischen auch schon im gleichen Büro. Die haben da jetzt noch eine Etage dazu bekommen, weil sie halt immer weiter wachsen. Nicht nur durch den Zusammenschluss mit Zinsland, auch weil sie einfach immer mehr Leute einstellen. Und so haben sie jetzt einfach Leute bekommen aus der gleichen Stadt. Also die mussten jetzt, sie hätten ja auch einen anderen Konkurrenten vielleicht schlucken können, aber das wäre ja blöd für die Mitarbeiter gewesen, also örtlich jetzt. So konnte man das ziemlich einfach halten, dass die Leute einfach in ein anderes Büro in der gleichen Stadt kommen. Es sind Leute, die sich mit der Materie auskennen, ja, weil sie das Gleiche gemacht haben. Schon gut, die haben jetzt natürlich andere Systeme etc., aber grundsätzlich wissen sie, worum es geht. Und also die haben jetzt einfach mal 20 Leute dazu bekommen, die ihr Handwerk schon verstehen und man ist jetzt eben noch deutlicher Marktführer sozusagen. Also 200 Mitarbeiter hat Exporo jetzt aktuell, ist auf der Suche nach weiteren, weil es einfach heftig zur Sache geht da in dem Segment gerade.
Was waren so aus den Gesprächen und den Einblicken von gestern so, was waren so die vielleicht wichtigsten Erkenntnisse, die du für dich mitgenommen hast? Was hat dich vielleicht auch am meisten beeindruckt von dem Treffen vor Ort?
Eine super interessante Sache war, dass man jetzt immer weiter dazu übergehen möchte, Projekte auf der Blockchain, über die Blockchain abzuwickeln, also tokenbasierte Projekte, was einfach viele Vorteile hat, was Kosten angeht. Ich habe ja gerade gesagt, zum Beispiel diese Anleihenprojekte haben unheimlich hohe administrative Rundumkosten und durch diese Token-Geschichte, die es in einzelnen Projekten schon gab und gibt, die soll jetzt immer mehr zum Tragen kommen, kann man einfach auch solche Sachen möglich machen, wie diese 17, 18 Euro, die du dann als Zinsen irgendwie auf dein Investorenkonto zurückbekommst, also die könntest du dann direkt wieder anlegen. Bis jetzt musstest du ja quasi immer diese 500 oder 1000 Euro zusammenbekommen, um wieder in ein Projekt reinzugehen. Ja. Weil es eben diese Grenze gab und man sagt jetzt über diese Token-Geschichte kann man quasi, Mindestinvestitionsvolumen ist dann nur noch bei 1 Euro, was man zwar nicht als Einstiegsvolumen so weit runternehmen will, aber einfach für die Wiederanlage.
In das gleiche Projekt dann auch?
Nee, auch in ein anderes, okay. Achso, das ist eine gute Frage. Das habe ich jetzt gar nicht. Das wäre.
Und das wäre ja dann ja, eigentlich, dass der Mindestanlagebetrag genau. dann extrem niedrig wäre, dass es dann wieder richtig. Auch zugänglicher das, wäre für mehr Investoren.
Das Projekt nicht, nee, weil das macht keinen Sinn, weil du kriegst ja die Zinsen meistens endfällig. Also es kommt drauf an. Also bei diesen Nachrangdarlehen ist es endfällig, bei den Bestandsprojekten ist es vierteljährlich und da wahrscheinlich dann vielleicht Stimmt. schon ins gleiche Projekt. Bei den endfälligen Geschichten wäre es dann auf jeden Fall ein neues ja. Projekt. Auf jeden Fall wird es die Kosten senken, die administrativen Kosten und eben den Vorteil auch für den User haben, dass er sofort quasi per Haken sagen kann, ich will immer wieder anlegen, so wie wir es von den P2P-Krediten ja. Plattformen kennen. Und es hat auch den Vorteil, ja, diese digitales Grundbuch, nenne ich es einfach mal, dass man jederzeit nachvollziehen kann, wer ist jetzt eigentlich Teilbesitzer alles von dem und dem Projekt. Ja. Das würde jetzt sonst bei diesen Anleihenprojekten würde auch im Verkauf, also Zweitmarkt jetzt, wenn ich meine Anteile veräußern will oder abgeben möchte, dann werden quasi die Anleihenanteile aus meinem Depot in deins gebucht und dann weiß man halt in der Phase, wo umgebucht ist, gar nicht so richtig, wie ist die Eigentümerstruktur und ja. auf der Blockchain ist es einfach viel einfacher und günstiger und so in time alles irgendwie, ja.
Ja. Das ist ja ein Innovationscharakter, den man von deutschen Unternehmen, deutschen Plattformen eigentlich gar nicht gewohnt ist. Wie viel Zukunftsmusik ist es denn oder wie zeitnah lässt sich denn sowas auch realisieren?
Wie gesagt, einige Projekte laufen schon tokenbasiert und es wurde gesagt, dass es jetzt immer mehr kommen soll und auch diese einzelnen Sachen wie diese automatische Wiederanlage etc. Auf geringeren Beträgen, das soll jetzt möglichst noch dieses Jahr möglich werden bei entsprechenden Projekten und allerspätestens Anfang nächsten Jahres wird es immer mehr Einzug erhalten. Also es wird nicht auf einmal so sein, dass alle Projekte tokenbasiert oder online Blockchain-basiert sind, aber es ist immer mehr werden und dass diese grundsätzliche Möglichkeit und alles, was damit zusammenhängt, so nach und nach jetzt immer mehr da reinkommt. Ja, ja, das fand ich beeindruckend, dass das auch tatsächlich direkt greifbar ist, jetzt schon vor der Tür steht und ja, fand ich auch recht innovativ.
Okay. Ja, also ich denke mal, das sollte doch für so einen ersten Überblick reichen. Jetzt haben wir so knappe 20 Minuten. Ich fand es, glaube ich, schon ganz, ganz aussagekräftig. Vielleicht irgendwie ein, zwei Themen, die da jetzt nicht zur Sprache gekommen sind. Gibt es irgendwas, was zur Expo noch gesagt werden muss aus deiner Sicht?
Also es ist einfach so, dass ich auch nochmal was dazu machen werde über den Besuch gestern. Das wird vielleicht dann noch ein bisschen ausführlicher. Wir haben auch Interviews dann mitgeschnitten und so weiter. Und ich habe auch einfach mal einen grundlegenden Artikel nochmal über Exporo, was das ist, wie das funktioniert, wie man investieren kann und über diese beiden verschiedenen Arten kann man gerne nochmal sich reinziehen, um da erstmal ein Gefühl für zu kriegen und es gibt dann eigentlich auch immer irgendwelche laufenden Bonusaktionen. Im Moment gibt es den Herbstbonus für Bestandsprojekte, wenn man dort investiert, dass man da nochmal 50 Euro sich als Bonus angeln kann. Ja, das wären so Punkte, die vielleicht noch interessant sind.
Ja, das werden wir werde ich auf jeden Fall noch in der Videobeschreibung verlinken. Artikel zu den Erfahrungen, beziehungsweise halt das, was Vincent schon herausbekommen hat, das nochmal als Blogartikel unten verlinken. Genauso, wenn es dann irgendwie auch spezielle Bonuskampagnen gibt, 50 Euro Startguthaben, 100 Euro Startguthaben. Für die Leute, die es interessiert, tut ja nicht weh. Und dann können sich die Leute damit mal intensiver beschäftigen. Super, dann vielen lieben Dank, Vincent, für die Einblicke zu Exporo. Fand ich sehr spannend. Ist ja bei dir hier vor der Haustür quasi. Also vielen lieben Dank dafür und alles weitere dann unten in den Videokommentaren. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war's auch schon wieder mit dem Podcast für diese Woche. Wenn du auch zukünftig eine kritische und unabhängige Berichterstattung zu Peer-to-Peer-Krediten fördern und erhalten möchtest, dann würde ich mich über eine kurze und ehrliche Bewertung von dir bei iTunes freuen. Du hilfst dem Podcast damit sichtbarer zu werden und mehr Reichweite zu gewinnen und im Gegenzug bekommst du dafür auch weiterhin kostenlose Analysen und Hintergrundinformationen zu Peer-to-Peer-Krediten. Eine Anleitung dazu sowie weitere Informationen zum Thema findest du auch auf meinem Blog unter rethink-p2p.de/podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis Danny.